Jetzt geht es hier im Wissensmagazin Impuls in SWR Kultur um Ebola. Ein Thema, das immer mal wieder in den Nachrichten aufploppt, das wir in Europa aber dann eher oftmals gleichgültig hinnehmen, weil es uns zunächst mal nicht direkt betrifft. So bekommt ein einzelner erkrankter Mediziner aus den USA, der ausgeflogen und in Deutschland behandelt wird, wesentlich mehr mediale Aufmerksamkeit als die 1800 Menschen, die in den vergangenen Monaten im Ostkongo an Ebola gestorben sind. Ebola ist eine hochgefährliche Infektionskrankheit, die meist hämorrhagisches Fieber auslöst. Im Ostkongo sind inzwischen nach offiziellen Zahlen rund 4000 Menschen daran erkrankt, wohl vor allem an der neuen Bundibugyo-Virus-Variante. Das ist der bisher drittschwerste und auch schnellste bekannte Ebola-Ausbruch und die Krankheit breitet sich weiter aus. Schwierig ist die Lage auch, weil die Infektionsketten kaum nachverfolgt werden können und weil die Bevölkerung wenig Vertrauen in die Regierung und auch nicht in medizinisches Fachpersonal hat. Dr. Christiane Piepel ist für Ärzte ohne Grenzen im Kongo und behandelt dort an Ebola erkrankte Menschen. Hallo, Frau Dr. Piepel.
Ja, hallo, guten Tag aus Mongaden.
Wo genau arbeiten Sie derzeit für Ärzte ohne Grenzen und wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus konkret?
Ich bin gerade in der Provinz Ituri im Kongo, das ist im Nordosten. Und da bin ich in dem Ort, der sich Mongmalu nennt. Mongmalu ist ein Ort, in dem die Epidemie erstmals festgestellt wurde. Von hier aus traten die ersten Fälle auf und es wurde die Ebola-Epidemie deklariert. Und hier arbeite ich mit Ärzte ohne Grenzen in einem Behandlungszentrum für Ebola-Patienten. Das befindet sich auf dem Krankenhausgelände. Also wir sind mit im Krankenhaus integriert und alle Menschen, die Ebola-ähnliche Symptome haben, werden als erstes einmal gescreent und im Zweifelsfall getestet. Und die Positiven werden dann bei uns aufgenommen. Diejenigen, die am Ende kein Ebola haben, gehen ins normale Krankenhaus und werden da weiter behandelt.
Mit was für Patientinnen und Patienten haben Sie es denn zu tun? Also was können Sie da für Betroffene eigentlich überhaupt tun?
Also wir haben Patientinnen und Patienten verschiedenster Altersstufen. Der größte Teil sind Erwachsene, junge Erwachsene, mehr so zwischen 20 und 40. Ich hatte aber auch schon ein Baby von 3 Wochen alt. Und auch Menschen über 60, aber die große Masse ist wirklich zwischen 20 und 40. Das große Problem ist, wenn die Leute spät kommen, wird es echt schwierig. Das heißt, wenn die Leute früh kommen im Krankheitsverlauf, in den ersten 1, 2, 3 Tagen, dann kriegt man viele Komplikationen doch noch ganz gut in den Griff. Wenn die Leute erst dann kommen, wenn sie komatös sind, schwerst Wasserverluste erlitten haben, einfach durch die massiven Durchfälle und das Erbrechen, und schwer unterzuckert waren mehrfach, dann wird es immer schwieriger, die am Ende doch noch irgendwie zu retten. Das heißt, es kommt ganz, ganz viel darauf an, eine frühe, gute Basisversorgung zu machen, bei Durchfällen und Erbrechen dieses zu behandeln, ausreichend Flüssigkeit zu geben, das Fieber zu senken und zu gucken, dass die Blutzuckerspiegel stabil bleiben. Die kriegen alle erstmal auch Antibiotika, weil man ja nicht weiß, haben die nur Ebola oder vielleicht auch noch was anderes dazu. Und dann guckt man Stück für Stück jeden Tag, wie entwickelt sich das weiter? Ist es nach ein paar Tagen schon wieder vorbei oder geht es dann leider doch weiter in die Komplikationen, dass die Menschen Organversagen kriegen, Lungenversagen, Nierenversagen, Herz. Viele fallen auch ins Koma, kriegen schwere neurologische Komplikationen und manche kriegen auch Blutungszeichen im Sinne von, dass sie anfangen, ja, im Großen und Ganzen aus allen Löchern zu bluten. Also aus der Nase, aus dem Mund, aus dem Darm. Und auch aus allen Einstichstellen von den jeweiligen Kathetern, die man jemals gelegt hat, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Und wenn die Menschen erst in dem Stadium kommen, ja, ist das sehr, sehr selten, dass wir da noch jemanden retten können.
Wie hoch erleben Sie denn die Sterblichkeit im Vergleich zu den offiziellen 40-50% jetzt?
Das ist immer ein Riesenproblem, lokal von Ort zu Ort sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben das Problem, dass wir in der Community, in dem Ort, ungefähr 150.000 Einwohner, aber ein riesiges Einzugsgebiet, haben wir jeden Tag viele Tote an Ebola. Aber der allerkleinste Teil davon stirbt bei uns im Behandlungszentrum. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen kommen überhaupt nicht. Und es gibt rasende Infektionsketten quer durch die Bevölkerung. Die Kontaktpersonennachverfolgung klappt auch überhaupt nicht, bis nur so ein bisschen. Die Leute werden teilweise von der kongolesischen Regierung über Monate nicht bezahlt. Dann gibt es Streiks vom Personal etc. Das heißt, das ist alles ganz, ganz schwierig. Und von daher ist das mit der Statistik immer so eine Riesenfrage. Also auch bei uns im Behandlungszentrum, wir haben leider mehr Menschen, die wir als Verstorbene entlassen, als geheilt entlassen. Und das ist natürlich für alle, gerade auch für die kongolesischen Teams, die hier mit viel Motivation dabei sind, aber die natürlich auch ständig die Patienten sterben sehen, die hier leben mit ihren Familien, in ihren Communities, mit ihren Kindern. Und das ist natürlich furchtbar. Also das ist eine Riesenbelastung. Ich denke, die Sterblichkeit, wenn ich gar nicht weiß, wer alles Ebola hat und ich schaue mir dann nur die Todeszahlen an, ist das extrem schwer zu berechnen. Und an der Stelle ist immer die Riesenfrage, ja, auf welchen Daten beruht die Statistik, die da zur Sterblichkeit herausgebracht wird? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann sagen, selbst im Behandlungszentrum haben wir definitiv mehr Tote als Menschen, die wir als genesen entlassen können. 1, 2 Tote pro Tag, manchmal auch 3 und vielleicht mal eine Person als gesund entlassen. Ja.
Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie sich die Menschen anstecken und warum Ebola eigentlich so gefährlich ist.
Ja, das Gefährliche an Ebola sind im Endeffekt die Körperflüssigkeiten. Das heißt, über Tränen, über Schweiß, Erbrochenes, Durchfälle, Bluttransfusion theoretisch auch, Sexualkontakte. Aber es reicht, wenn ich einfach jemanden anders die Hand schüttle und da ist ein bisschen Schweiß dran und danach reibe ich mir einmal aus Versehen das Auge. Also irgendwie bringe ich diese Flüssigkeit über die Schleimhäute, sei es Mund, Nase, Rachen, oder im Rahmen des Sexualkontaktes in den Körper oder halt über Wunden. Und das heißt, durch kleine Begegnungen, sag ich mal, die Kinder spielen zusammen auf der Straße, das eine nimmt dem anderen mit Schnupfen oder Körperflüssigkeiten das Spielzeug weg und reibt sich das Auge, das reicht. Und das heißt, leider ist es an der Stelle eine ja, extrem fiese Erkrankung, weil gerade diejenigen, die mich pflegen im Erkrankungsfall, also wenn ich Fieber kriege und einen nassen Lappen auf die Stirn kriege oder die Person, die meinen Kopf hält, wenn ich erbreche oder meinen Durchfall mitsäubert, das sind die Nächsten, die sterben. Und ganz besonders gefährlich sind Beerdigungen leider, weil im Rahmen von Beerdigungen, wie in Deutschland ja in vielen Städten früher auch, wird der Körper nochmal gewaschen und die Menschen nehmen Abschied auch mit Hautkontakt, also dass der Verstorbene, dass ihm nochmal alles Gute gewünscht wird und die Haut berührt wird etc. Und die Leichen sind wahnsinnig infektiös. Das heißt, die sind Ebola-Schleudern in einer gewissen Art und Weise und man hat riesige Ausbrüche nach Beerdigungen. Genau, von daher im täglichen Leben bei der Pflege von Kranken, gerade auch fürs Gesundheitspersonal oder für die Pastoren und Priester ein Riesenproblem mit den Verstorbenen. Das sind ja, die Hauptstellen, wo ich mich anstecke. Es ist nicht über die Atemwege, wie wir es kennen bei Corona, aber die ganzen anderen Wege reichen völlig, um es rasant verbreiten zu lassen.
Wie erklären Sie denn als weiße, westliche Medizinerin Menschen, die jetzt auch vielleicht kein Vertrauen in Mediziner haben, in Behörden, weil sie häufig genug reingelegt worden sind, warum sie ihre traditionellen Rituale ändern sollten, bei Beerdigungen zum Beispiel? Schaffen Sie das überhaupt? Geht das?
Man muss ja ehrlicherweise sagen, Ebola ist für den Kongo jetzt nichts Ungewöhnliches. Also wenn wir uns anschauen, die ganzen Ebola-Epidemien der Vergangenheit, davon war ja der allergrößte Teil im Kongo. Ja, das heißt, dass Ebola ein ernsthaftes Problem ist, das wissen eigentlich alle oder davon haben alle schon mal mit ganz viel Schrecken gehört. Das heißt, es ist in der Bevölkerung so eine Art Grundwissen da oder eine Grundangst oder ein Grundschrecken, weil man weiß, shit, das ist wirklich ein Riesenproblem und die Menschen sterben in Anführungszeichen wie die Fliegen. Die ganze Gesundheitsaufklärung, das läuft nicht über mich, sondern dafür gibt es ja so eine Art extra Abteilung, ein Riesenteam, die das versuchen. Vor allem sind es jedes Mal ganz, ganz viele kongolesische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Ort in die Communities gehen und da die Behandlungszentren unterstützen, also diese Health Posts, das heißt, das ist wie so eine Art Hausarztpraxen und die auch vor Ort mit dem Personal da Methoden entwickeln, wie man die Leute erstmal isolieren kann. Und es gibt Botschafter, die von uns ausgebildet werden aus den verschiedenen Stadtvierteln und Dörfern und Orten. Das heißt, man lädt Leute von vor Ort ein, dass sie hier bei uns ausgebildet werden, dass sie Wissen erlangen und dass sie auch Basiswissen zum Thema Bevölkerungsaufklärung und welche Strategien kann es geben, wie kann ich mit Bildern arbeiten etc. erhalten. Und dann gibt es enge Kontakte natürlich zum Gesundheitssystem. Das Gesundheitspersonal ist natürlich auf dem Stand, dass sie wissen, es ist ein Riesenproblem, weil einfach viele von ihnen schon gestorben sind und sie wahnsinnig exponiert sind. Das heißt, die lokalen Gesundheitsstationen vor Ort, die schon da sind, mit denen arbeiten wir zusammen. Und die werden unterstützt. Es ist nicht, Ärzte ohne Grenzen kommt und erklärt die Welt, sondern wir unterstützen die Leute, die da vor Ort schon sind und in der Gesundheitsaufklärung und in der Versorgung tätig sind. Und die bilden wir weiter zusätzlich mit aus und versuchen denen so viel möglich Material an die Hand zu geben, dass sie einfach ihre Arbeit ja zum einen gut, aber vor allem auch sicher für sich selbst machen können.
Jetzt gibt es noch eine besonders fiese Virusvariante, eine neue Bundibugio. Hat das medizinisch praktisch für die Behandlung eine Bedeutung für Sie?
Es hat eine Bedeutung. Also ob es besonders fies ist im Vergleich zu dem anderen Ebola-Stamm, da bin ich mir nicht sicher. So von den neueren Daten wirkt es eher wie vielleicht nicht ganz so fies. Aber da ist wieder das Problem mit der Statistik. Das Riesenproblem ist einfach, dass wir keine Therapien haben im Sinne von Antikörpertherapien oder wir haben auch keine Therapien zur Prophylaxe, wenn ich mich vielleicht angesteckt habe. Und alles das gibt es für den anderen Ebola-Typ, aber halt nicht für Bundibugio. Die Studien laufen, aber mal ehrlich, solche Studien laufen lange und das ist sicherlich etwas, was Monate dauert, vielleicht manchmal auch Jahre. Man hofft natürlich, dass es irgendwie schnell geht und man am besten morgen sofort was hat, aber realistisch ist das nicht. Also das muss erstmal ausgewertet werden, dann muss es hoffentlich klappen, das, was aktuell gerade erforscht wird und dann muss man es auch noch im riesigen Stil produzieren und hierher kriegen. Das ist jetzt nichts, was innerhalb von 1, 2, 3 Tagen gelöst wird. Das ist ein Riesenaufwand und da stehen riesige Teams hinter, die das versuchen, so schnell es geht zu regeln. Aber selbst mit aller Kraft ist das nichts, was von heute auf morgen funktioniert.
Klingt wie ein ziemlich aussichtsloser Kampf. Was wird denn generell noch getan, um die Ausbreitung einzudämmen? Also sehen Sie Chancen, dass man den jetzigen Ausbruch in einem übersichtlichen Zeitraum, sagen wir mal, unter Kontrolle bringen kann?
Ich bin da ehrlicherweise ziemlich pessimistisch. Es ist hier eine sehr instabile Region, muss man sagen. Das ist eine Bergbauregion. Hier wird ganz, ganz viel Tagebau oder auch Bergbau in Stollen betrieben. Und das heißt, es werden seltene Erden, Diamanten, Gold etc. abgebaut. Und es gibt eine wahnsinnig hohe Mobilität der Bevölkerung. Das heißt, es gibt immer wieder Menschen, die kommen und gehen. Es ist überhaupt nicht stabil. Wir finden hier Menschen aus allen Regionen des Kongos. Es gibt natürlich alles das, was dann auch dazugehört. Das heißt, es gibt Kneipen, es gibt sicherlich Prostitution, es gibt Drogenabhängigkeit. Und es ist eine Region mit sehr vielen verschiedenen bewaffneten Gruppen, mit Straßensperren. Die Leute können sich nicht frei bewegen. Da kann man nicht mal locker eben überall hinfahren und sagen, ach übrigens, hups, es ist Ebola und jetzt müsst ihr alle das machen, damit ihr euch rettet. Also allein schon die Grundvoraussetzungen, um vor Ort die Menschen behandeln zu können und aufzuklären, sind hier extrem schwierig. Von der Sicherheitslage her und von den Gegebenheiten in Bezug auf Bergbau. Und ja, ein Stück weit ist da sicherlich auch nicht immer jeder froh über, würde ich schätzen, internationale Aufmerksamkeit, weil natürlich ganz, ganz viel auch illegal läuft. Da stehen riesige Konsortien hinter aus Europa, aus den USA, aus Asien. Das ist hier schon eine sehr, sehr spezielle Region. Und wenn man sich dann anschaut, wie das weiter durch die Bevölkerung rast und wie riesige, unentdeckte und unkontrollierte Infektionsketten es gibt, und die Leute bewegen sich dann auch noch wie verrückt und reisen von A nach B nach C, hunderte Kilometer von Ost nach West, sehe ich das sehr kritisch. Ich glaube nicht, dass man das mal eben eingedämmt kriegt. Also sicherlich nicht dieses Jahr und ich bin mir auch nicht sicher, ob nächstes Jahr. Und es rast. Ja, es ist nichts, wo man, also vielleicht gibt es auch Gebiete, wo es den Eindruck gibt, okay, hier läuft es ganz gut und wir kriegen es irgendwie ein Stück weit hin. Aber also hier vor Ort sehe ich das nicht und sehe auch nicht, dass das sich irgendwie morgen ändert. Also es versuchen riesige Teams und hunderte motivierte Leute, das irgendwie an den Mann, an die Frau zu bringen und zu verbessern. Und alle sind wirklich höchst motiviert, das irgendwie zu schaffen mit allen Kräften. Aber das ist eine gigantische Aufgabe. Das ist sicherlich auch nichts, was Ärzte ohne Grenzen alleine kann. Es ist eine Riesenregion, ja. Also es gibt zig Behandlungszentren von Ärzte ohne Grenzen, auch von anderen Organisationen. Aber das Ausmaß ist einfach gigantisch.
Darf ich fragen, wie lange Sie schon im Kongo sind?
Ja, gute Frage. Ich glaube, 14. August. Nee, 14. Juli, Entschuldigung.
Und wie lange bleiben Sie noch?
Ich werde noch bis Mitte, Ende August da sein. Wir haben alle eher kurze Einsätze, einfach weil die Gesamtsituation auch natürlich sehr, sehr belastend ist, weil wir auch im persönlichen Leben natürlich sehr eingeschränkt sind. Wir können uns nicht frei bewegen. Man muss natürlich wahnsinnig aufpassen, dass man sich nicht irgendwie ansteckt. Nicht nur im Arbeitsalltag, aber auch im Privatleben irgendwie abends. Es gilt überall ganz strenge Regeln. Ich darf keine andere Person anfassen. Ich sollte mir möglichst nie ins Gesicht fassen. Es wird zigmal am Tag Temperatur gemessen. Die Gegenstände, die ich mal berührt habe, die bleiben meine. Das heißt, der Stift, den ich mal angefasst habe, den nimmt kein anderer mehr in die Hand. Einfach weil von mir als potenziell Ebola-habender Person Schweiß dran kleben könnte und somit auch von allen anderen. Und das heißt, es ist schon ein sehr, sehr anderes Leben und man arbeitet natürlich sehr, sehr viel, weil man einfach ja ein Stück weit die Feuer brennen sieht an allen Ecken und Enden. Und man kann es überhaupt gar nicht alles schaffen. Man muss halt gucken, dass man das Machbare und die wichtigsten Sachen als erstes angeht. Aber es fehlt an allen Ecken und Enden. Es ist einfach unermesslich, der Bedarf.
Wie schützen Sie sich psychisch?
Zum einen ist es sehr, sehr nett mit den Teams. Also der Zusammenhalt ist wirklich sehr, sehr gut. Ich arbeite vor allem auf der Seite der bestätigten Ebola-Fälle mit einem großen medizinischen, kongolesischen Team. Und das sind schon alles wirklich sehr motivierte Menschen, die wirklich mit Herzblut dabei sind. Und das heißt, gibt einem ganz viel zurück, weil alle auch irgendwie aufeinander achten. Weil man merkt auch den Teams einfach an, wie krass die Situationen sind. Es sind alle ein Stück weit, in Anführungszeichen, nah am Wasser gebaut. Wenn dann irgendwie jemand entlassen wird und sich zigtausendmal bedankt für die gute Entlassung und für die gute Pflege und dass er überlebt hat oder sie, dann fangen auch die ersten MitarbeiterInnen an zu weinen. Also dann stirbt wieder jemand, den man irgendwie 2 Wochen lang versucht hat zu retten mit aller Kraft, und es herrscht ganz betretenes Schweigen. Und das heißt, die Teams stützen sich. Wir haben auch einen sehr, sehr guten psychologischen Support hier. Wir haben ein psychologisches Team für mentale Gesundheit vor Ort. Da können sich alle Mitarbeiter permanent dran wenden. Es gibt auch ein psychologisches Team, das wird gerade immer weiter aufgebaut, was ins Behandlungszentrum reingeht für die Patienten, weil es natürlich für die auch katastrophal ist. Die sind da drin alleine. Die sehen rechts und links liegen die Menschen, denen es teilweise noch viel schlechter gibt, in Durchfall, in Erbrechen, mit Blutungen, Menschen, die versterben. Das heißt, ich bin alleine, ich habe Menschen schwerstkrank um mich rum, ich habe Tote um mich rum. Das ist einfach etwas, wo auch völlig klar ist, dass diese Menschen auch psychisch danach weiter Probleme haben werden. Und genau, man versucht es irgendwie, so gut es geht, so möglichst gut zu machen. Aber genau, man wünscht sich natürlich irgendwie so eine kleine Tür auf, sag ich mal, eine moderne europäische Intensivstation. Da würde ich gerne einige Patienten durchschubsen und sagen, hier und jetzt gibt es ein Team von 30 Leuten, die sich mit Hightech um dich kümmern. Und ich habe nicht die 17-Jährige oder den 22-Jährigen am nächsten Tag tot im Bett liegen.
Haben Sie daran mal gedacht, als Sie Medizin studiert haben?
Also ich hatte definitiv Lust, im Ausland zu arbeiten, und natürlich, also ich fand Ärzte ohne Grenzen immer bewundernswert, aber ich glaube, mit 18 war es noch nicht so in meinem Kopf, wie denn dann später mal die Arbeitsrealität ist. Aber genau, so dieses, an sich dieses internationale Arbeiten mit internationalen Teams und den Menschen vor Ort und einfach auch ganz viele Eindrücke kriegen von dem Leben hier, das ist schon was mir grundsätzlich auch Spaß macht. Und man weiß ja, man sieht es tagtäglich, wofür man es macht.
Was würden Sie den Menschen in Europa gern mitgeben, wenn es um Ebola geht? Was sehen wir hier nicht?
Ich glaube, das eine ist, für viele Menschen hier, die fühlen sich ein Stück weit vergessen. Das sind Menschen, die leben eh schon in ganz prekären Bedingungen. Die haben ein schweres Leben und jetzt kommt auch noch Ebola. Und das führt natürlich zu einer riesigen Frustration. Und andererseits gibt es hier aber auch einfach wirklich viele gut ausgebildete und motivierte Kongolesinnen und Kongolesen, die versuchen, das irgendwie zu schaffen, irgendwie ein Stück weit immer wieder zu verbessern. Und man muss leider sagen, Ebola ist ein Problem, das wird sich weiter ausbreiten. Das ist jetzt nichts, was hier bleiben wird im Moment. Das breitet sich gerade rasant aus. Und es ist leider ein sehr, sehr ernstes Problem. Und es ist hier in einer Region, von der wir alle wahrscheinlich die seltenen Erden in unseren Handys tragen. Eine Region, die ausgebeutet wird. Und von daher, ja, Menschen hier brauchen ganz viel Hilfe. Die sind froh um Aufmerksamkeit. Und im täglichen Leben würde ich mich, glaube ich, sehr freuen, wenn es einfach auch mehr Nachrichten davon gibt, weil das geht einfach unter. Und wenn man dann hier ist, ehrlicherweise, man hat so viel zu tun und sieht so viel schwere Dinge, da rücken die gesamten Weltnachrichten völlig in den Hintergrund. Also das ist dann irgendwann völlig egal.
Sagt Christiane Piepel, sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Infektiologie und Tropenmedizin. Sie kämpft für Ärzte ohne Grenzen im Kongo gegen Ebola. Herzlichen Dank, Frau Piepel, und viel Glück.
Vielen Dank.